Herzlich willkommen zu Mareiles unregelmäßigen Taschenpodcast What's in Your Bag? Heute zu Gast ist die Sandra Hartung, Grundschul. Oh mein Gott.
Sandra!
Okay. Nein.
Ich warte ab.
Gymnasiallehrerin in Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen, Sandra. Sandra und Täschchen sind heute zu Gast. Wir sind ein bisschen desolat, man merkt es schon. Monatelanger Lockdown haben uns ein bisschen weich gekocht, aber wir bleiben dran. Wir öffnen Sandras Tasche für euch.
Das können wir sehr gerne machen, Mareile. Allerdings wirst du feststellen, wenn du in meine Tasche guckst, dass da überhaupt nichts Spannendes drin ist. Ich habe auch nichts vorbereitet, nichts künstlich vorbereitet. Ich habe ein Portemonnaie in meiner Tasche. Ich habe eine kleine Tasche in meiner großen Tasche. Da ist die Brille drin, die ich brauche. Da sind Kopfhörer drin, da ist ein Kugelschreiber drin. Ein Lippenstift, kann ich aber auch wieder schließen.
Sandra, sind das Sachen, die du beruflich brauchst?
Nein, ich brauche die gar nicht beruflich. Ich brauche auch diese Handtasche gar nicht beruflich. Und ansonsten sind hier Kaugummis, Taschentücher, Nasenspray und Desinfektionsmittel. Und das sind alles Sachen, die sind so unfassbar uninteressant, darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie dieses Gespräch weitergeht.
Wie ich jetzt die Kurve kriege.
Allerdings.
Na gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, es war Lockdown, es war Schulschließung. Und wie lange, Sandra, hast du jetzt zu Hause unterrichtet und die Kinder nur virtuell gesehen?
Also nach den Weihnachtsferien bis vor circa 3 Wochen war es ein reiner Distanzunterricht. Ich unterrichte ja sowohl die Kleinen, die Mittleren als auch die großen SchülerInnen. Und muss sagen, dass vom rein Unterrichtlichen her der Distanzunterricht sich irgendwann, glaube ich, schon so eingespielt hatte. Also, dass man sicherlich nicht jede Stunde, aber jede zweite Stunde auch mal echt schöne Sitzungen hatte. Auch mit den Kleinen, mit den Mittleren, mit den Großen. Ich allerdings in den letzten Wochen gemerkt habe, dass es vor allen Dingen den Kleinen zusehends schlechter ging. Also, ich habe große Hochachtung, also meine beiden 6. Klassen sind unglaublich tapfer und bemühen sich nach wie vor, aber wenn ich im Computer oder im Laptop in die Gesichter gucke, sehe ich einfach ganz, ganz müde Gesichter und das macht mich unfassbar traurig und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt bald wieder in ein, wenn auch Wechsel, aber so doch in den Präsenzunterricht gehe. Ich hatte allerdings in den letzten 3 Wochen mit den Oberstufenschülerinnen und Schülern, also ab der Q1, Q2, auch schon Präsenzunterricht. Das war am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir gemerkt haben, eigentlich sind wir vor der Kamera freier. Wir tragen keine FFP2-Maske. Wir sind da, wir sind konzentriert, wir sind fokussiert, wir gucken uns an, wir sprechen miteinander. Und jetzt ging es halt eben auch wieder darum, Abstand zu halten, jeder nur an einem Einzeltisch sitzend, dann diese doch nochmal irgendwie anstrengenderen FFP2-Masken, die dann nochmal irgendwie anders wirken, auch wie man spricht, wie man atmet, wie man sich insgesamt fühlt als die Stoffmasken, auch optisch, es war halt nichts Buntes mehr da. So, und da mussten wir uns in der ersten Woche halt eben auch wieder dran gewöhnen, das ging dann aber ganz gut. Dann allerdings hat die gesamte Oberstufe auch schon 1. Klausuren geschrieben. Da habe ich mir aber im Gegensatz dazu, wie es so allgemein kommuniziert wird, in den Medien gar keine Sorgen gemacht. Und die Ergebnisse haben mir auch gezeigt, dass ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen muss, so, sondern wir haben halt einfach alles gründlich erarbeitet, durchdacht, diskutiert, sodass die SchülerInnen eben auch in der Lage waren, nicht nur zu verstehen und angelerntes Wissen zu benutzen. Das ist ja immer so eine Ebene, die muss auch irgendwie sein. Aber was mich halt, wenn ich unterrichte, viel, viel mehr interessiert ist, können sie Stellung beziehen? Also können sie ein Urteil fällen über etwas? Mhm. Können sie sich eine Meinung bilden? Und ich habe jetzt schon den 3. Klausurstapel korrigiert und sie können es. Also da bin ich sehr froh. Also gerade für die Abiturientinnen, Abiturienten, die werden das rocken. Also ja, die werden das schaffen irgendwie. Hm. Davon bin ich überzeugt.
Das sind irre schlaue Kinder, oder?
Ja, das sind total schlaue Kinder.
Ich bin immer so beeindruckt.
Ja, total.
Ich sehe auch, dass die sich, dass die das Internet so anders nutzen teilweise als ich. Eine unglaublich
autarke Herangehensweise. Mhm. Also die gehen da sehr selbstbewusst rein, sehr gewandt. Die können sich da sehr, sehr gezielt Informationen
und die Größeren inzwischen halt eben auch kritisch. Ne? Also die können auch eine legitime Quelle von einer weniger legitimen unterscheiden. Und das finde ich halt richtig beeindruckend. Also geht mir genauso.
Ja, die Art und Weise, wie die da aufwachsen, ist, man sieht, dass sie eine wahnsinnige Medienkompetenz schon haben.
Also haben die. Also da müssen wir die gar nicht, also da muss man natürlich bei den Kleinen wieder irgendwie anfangen oder so, ne? Aber also auch da, dass man da irgendwie so große Sorgen hat und so weiter, hab ich alles nicht. Also ich finde, dass man auch ein bisschen Vertrauen schenken muss.
Trotzdem, diese Beobachtung, die du am Anfang beschrieben hast, dass die, kennst du diese Schlitzaugen?
Ja, total.
Diese zusammengezogenen Schlitzaugen, also es fehlt wirklich ganz, ganz viel. Es fehlt einfach der direkte Austausch, die sinnlichen Erfahrungen, die haptischen Erfahrungen. Mm. Das fehlt und das wäre jetzt nicht mehr so weitergegangen. Also es ist ein Segen, dass es jetzt weitergeht, ne? Wäre toll gewesen, man hätte euch auch schon geimpft, finde ich.
Ne? Also wäre von Vorteil gewesen, sicherlich, aber mein Gott, es ist jetzt halt so. Also ich habe vorhin ja über die Kleineren gesprochen, aber gerade also so die 14-, 15-, 16-Jährigen tun mir halt eben auch so wahnsinnig leid. Ne? Die tun mir deswegen leid, weil die können halt, der Online-Unterricht funktioniert, also so wie du richtig sagst, aber dann ist der Computer irgendwann aus. Und was machen sie dann? Sie können sich nicht verabreden. Sie können sich nicht daten. Sie können keine Partys feiern. Also sie können all das, was wir mit 14, 15, 16 ausprobiert haben, also wo wir auch sicherlich an Grenzen gestoßen sind, wo es auch diesbezüglich Konflikte mit unseren Eltern damals gab, wann kommt man nach Hause und so. Von diesem Problem bist du jetzt gerade verschont, die hast du nicht, weil dein Kind, also dein Teenager-Sohn, sich halt eben nicht daten kann, ne? Nicht verabreden kann, nicht über die Stränge schlagen kann, kann der nicht.
Das ist ein großes Problem, für die funktioniert das, was wir noch machen können, ne? Uns draußen treffen, Spaziergänge im Park oder Zoom-Treffen, ne, mit einer Freundin oder so.
Aber es ist halt
so.
Auch Zoom, ne?
Diese Konstellation funktioniert aber. Ja, es wäre auch Computer und das ist nicht das, was die brauchen. Nein. Die brauchen die Gruppe.
Ja, klar.
Gerade in dem
die
Alter.
Die brauchen die Gruppe.
Ja. Und das ist wirklich grausam, dass das so fehlt. Also da sehe ich jetzt wirklich auch, die hat man wirklich sehr, sehr gefordert und die haben wirklich auch wahnsinnig mitgemacht und irgendwie alles gegeben. Ne? Aber jetzt, das ist nicht mehr zu ertragen. Also das tut nur noch weh zu sehen, wie die in ihren Zimmern sitzen. Und
wie
also,
in Zellen, ne?
Wie in Zellen es ist, ja.
Ich sehe das auch so und ich glaube, dass, also so viel kann ich sagen, um für deine Familie zu sprechen, da ist ja noch viel Geborgenheit, da ist ja noch viel Sicherheit, da ist ja noch viel Ordnung sozusagen und das Ganze ist liebevoll und auch strukturiert und so weiter und ihr habt ein funktionierendes Internet, der hat eine funktionierende Hardware und alles Mögliche.
Ja, wir sprechen aus einer Luxusposition.
Also eigentlich privilegierter Position. Ne? Und auch wenn ich an einem Gymnasium bin, das sehr exponiert hier in Düsseldorf liegt und so weiter, sind wir schon lange nicht mehr so dieses Gymnasium mit einer nur privilegierten Schülerschaft oder so. Ne? Wir kriegen ganz, ganz, ganz viele Sachen mit, die unfassbar traurig sind und wo man wirklich helfen muss, also wo man als Schule auch helfen muss oder wo man, Gott sei Dank hat unsere Schule jetzt auch eine Psychologin und Sozialarbeiterin, also die sind jetzt halt eben sehr beansprucht und ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, aber wir haben auch ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, denen es einfach psychisch richtig schlecht geht, also richtig schlecht geht oder Kinder, die von vielleicht, weil die Eltern aufgrund der Situation frustriert sind, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also das gibt es halt einfach alles, ne? Das ist so. Und ich bin tatsächlich unserer Schule dankbar, dass wir versuchen, also zum einen hinzugucken, das zu sehen und dann eben auch aufzufangen und zu gucken, wo können wir helfen oder an welche Stellen müssen wir uns eben wenden, um diesem Kind oder auch der gesamten Familie zu helfen, ne? Ist so.
Ja, ich wünschte, alle Schulen wären da so aufmerksam und so bereit, sich über die bezahlten Unterrichtsstunden hinaus zu engagieren. Das ist
ja, finde ich, gut. Auch.
Ich würde das Thema jetzt trotzdem gerne abschließen. Man muss das ja irgendwie abarbeiten. Wir sind alle in dieser...
Aber ich hatte jetzt schon den Übergang im Kopf. Und zwar gibt es eine Gruppe von Menschen, von Jugendlichen, denen unsere Theaterarbeit oder die Arbeit an unserem Projekt sehr über die letzten 4-5 Monate geholfen hat. Denn als Mareile mit ihrem Studium fertig war, der Schauspielkunst, ich mit meinem Studium Deutsch und Geschichte fertig war, Mareile ist ans Theater gegangen, ich hatte eigentlich auf Lehramt studiert, aber ich bin auch ans Theater gegangen, nicht als Schauspielerin, sondern als Dramaturgin und habe diesen Job auch 6,5 Jahre durchgezogen und auch gerne gearbeitet, allerdings nicht in der Struktur, in der sehr hierarchischen Struktur Stadttheater mich wohlfühlen, sodass ich dann irgendwann die Reißleine gezogen habe und das Referendariat dann gemacht habe von 1,5 Jahren und seitdem eben Lehrerin bin, aber eben auch Schultheater- oder Jugendtheaterleiterin. Und darüber bin ich halt sehr, sehr froh.
Ja.
Und wir hatten natürlich auch, wie es schien, am Anfang das große Problem, was machen wir jetzt in der Pandemiezeit? Wir durften uns sehr, sehr schnell nach den Sommerferien nicht mehr treffen. Und haben dann ganz schnell so einen digitalen Meetingraum eingerichtet.
Ja, ja, ihr wart auch sehr kreativ in der ganzen Winter, im Winter-Lockdown, im Sommer-Lockdown, glaube ich, auch. Oder im vergangenen Lockdown, im Lockdown 1. Und habt kleine Clips erarbeitet, die man sich anschauen kann. Die werde ich in den Shownotes verlinken für die Zuhörer. Mhm.
Jeder einzelne Spieler, jede einzelne Spielerin hat sich zu einem Themengebiet selber Gedanken gemacht, also hatte die Aufgabe, ne? Also, was betrifft mich?
Mhm.
Und haben dazu dann eben eigene Texte geschrieben. Und
wie schaffst du es? Ich lenke mal das Gespräch. Ja. Also, die Theatergruppe von Sandra ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Und ich glaube, dir gelingt es immer, deine Schüler mitzunehmen auf ein Level, das sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, als Beobachterin für so einen schulischen Raum. Das ist eine sehr persönliche Arbeit, eine wahnsinnig engagierte Arbeit. Und das ist auch was ich beobachte, was dich als Lehrerin, weil wir wollen ja auch darüber sprechen, wie dein Beruf ist, weil es ja ein Podcast auch über Frauen und ihre Arbeit und ihr Verhältnis zu ihrer Arbeit ist. Das bewundere ich immer total, wie du es schaffst, so eine Ebene mit den Schülern einzunehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Überstunden machst du im Monat mit dieser Theatergruppe? Das ist ja unbezahlte Arbeit sozusagen, klar, die du zusätzlich leistest. Ne? Ja, also aus purer Leidenschaft für Theater und für Schüler.
Genau.
Und du schaffst es da immer mit den jungen Leuten einen Ton zu finden oder eine Ebene, die mich immer total beeindruckt. Da bin ich immer richtig neidisch als Mutter. Ich habe natürlich mit meinem 15-Jährigen, habe ich dann doch immer so eine Mutterrolle, Mutterposition, die mir manchmal auch die Kommunikation erschwert oder das Verständnis. Oder ich darf da manchmal gar nicht so rein in diese Welt. Und das muss ich natürlich akzeptieren. Mhm. Und ich beobachte aber, dass die Jugendlichen dich wirklich aufnehmen oder du mit ihnen da, dass das gar keine Rolle zu spielen scheint, dass du die Lehrerin bist und sie sind die Schüler.
Aber ich mache mich, auch jetzt nicht irgendwie auf einer Du-Ebene oder sowas. Ne? Ich biedere mich nicht an oder so. Das finde ich ganz schlimm. Und das durchschauen Jugendliche auch als irgendwie falsch oder als irgendwie falsche Methode.
Nee, das wollen
oder
sowas. Die auch gar
das wollen
nicht,
die überhaupt nicht. Nee, ich glaube, und das fängt halt eben auch schon bei den Kleinen an, also auch im normalen Unterricht, ich nehme die einfach ernst. Ich nehme jeden Einzelnen, jede Einzelne komplett ernst. Und gucke ganz genau hin, auch im Geschichtsunterricht, auch im Deutschunterricht, ne? Wen habe ich da vor mir? Was sind für Stärken zu erkennen? Wie bewegt sich der Einzelne innerhalb dieser Gruppe? Was muss ich verstärken? Was muss ich vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, beruhigen? Mhm. So. Damit arbeite ich.
Kann es sein, dass dein Know-how als Theatermacherin
Glaube ich schon, weil ist so ein bisschen vielleicht, wenn man sagen will, so ein, ja, vielleicht dramaturgisches Gespür oder so. Es hat auch was mit Gespür zu tun, mit Intuition, das ist so.
Ja, natürlich, wenn du auf Körper guckst, wie du gerade beschrieben hast, so gucken ja Schauspieler auf Menschen.
Genau, aber ich glaube, Mareile, eine wichtige Grundhaltung ist, dass ich die ernst nehme und dass ich die erstmal auch alle mag.
Mhm.
So. Bis hin durchaus, wenn ich die dann kennengelernt habe, zum Gern haben. Und dann aber auch, weil ich sie ernst nehme, genauso, wenn ich kritisch mit ihnen umgehen muss, versuche immer in irgendeiner Form schon auch eine krasse und auch eine harte, aber konstruktive Kritik zu üben.
Mhm.
So. Also eigentlich sie eher zu coachen oder wie auch immer man das jetzt in eine Begrifflichkeit fassen möchte, ne? So. Und das ist mir wichtig. Also anders kann ich diesen Beruf auch gar nicht.
Ich musste eben, als du erwähnt hast, dass du eben am Theater warst, weil ich möchte mich so ein bisschen an deiner Biografie noch langtasten, ist mir nochmal eingefallen, wie sich auch unsere beiden Biografien damals überschnitten haben, was sehr witzig war. Ich hatte nämlich ein Vorsprechen am Theater Oberhausen.
Genau.
Und hatte gleichzeitig noch ein anderes Vorsprechen gemacht und habe beide Angebote von beiden Theatern bekommen und konnte, habe mich gegen Oberhausen entschieden, weil mich das andere irgendwie mehr gereizt hatte. Und dann habe ich dich einfach da untergebracht.
Genau, und vermittelt. Bei dem ehemaligen damals Chefdramaturgen Helmut Postel.
Genau, ja.
Genau, ja. Nee, mit Klaus Weise, der war damals den Oberhausen-Intendant, genau. Und dann bin ich mit ihm gewechselt nach Bonn, da war ich dann noch 2 Jahre und dann war mir das aber schon von der Gesamtstruktur, also auch vor dem Hintergrund des künstlerischen oder der künstlerischen Auseinandersetzung zu eng. Habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt und habe dann tatsächlich selbstständig meinen Vertrag einfach mal nicht verlängert, was ja so für Dramaturgen dann doch eher ungewöhnlich ist, es sei denn, man ist schon irgendwie 30, 40 Jahre erfolgreich im Beruf und kann sich das so leisten. Und dann bin ich halt nach Berlin gegangen und da war halt das Glück, dass ich noch von ganz früher, als ich wirklich noch Hospitantin war aus Bochum, aus der Bochumer Zeit, einen Regisseur kannte, der viel am Deutschen Theater in Berlin inszeniert hat und da habe ich dann eben auch für 2 Stücke die Dramaturgie gemacht. Aber das war dann halt eben auch die Zeit, also bei aller Sympathie eben auch, also in künstlerischer wie in menschlicher Hinsicht für eben diesen Regisseur. Ich habe diese Struktur einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe die Hierarchien, ich habe das auch wie, vielleicht jetzt nicht von diesem Regisseur, den ich sehr geschätzt habe, aber doch insgesamt, wie mit Frauen umgegangen wird, wie mit, also Diversität zum Beispiel ist überhaupt gar kein Thema gewesen, ne? Gar nicht, die Frage danach. Das hat mich alles irgendwann einfach angewidert und dann habe ich mich beworben fürs Referendariat und hab dann gedacht, gut, wo machst du das? Also wo ich damals eben auch studiert habe und auch alles, was so mit Schule zu tun hatte, in guter Erinnerung abgespeichert hatte. Und dann bin ich eben am Görres-Gymnasium gelandet. Und dann habe ich da mein Referendariat gemacht. Und der damalige Schulleiter hat mich dann sozusagen engagiert. Genau. Und seitdem bin ich dort.
Zwischendurch hast du noch mal in der Galerie gearbeitet, Sandra.
Genau, das war richtig aufregend.
Das war eigentlich unser Berlin-Jahr, ne?
Das war gleichzeitig so aufregend. Ja. Genau, da hatte ich noch mit Abschluss der letzten Produktion bis Beginn dann in irgendeinem Februar sollte dann das Referendariat beginnen und da habe ich dann also auch um mich zu finanzieren in einer Galerie gearbeitet in Berlin. Man muss dazu sagen, zeitgenössische Kunst kann ich durchaus, also bin ich open-minded, ne? Manche spricht mich an, andere weniger. Gott sei Dank konnte ich mit den KünstlerInnen dieser Galerie tatsächlich auch was anfangen, ohne es studiert gehabt zu haben. Ich habe einfach dann, wenn irgendwelche Kunden kamen, erzählt, was mir dazu einfiel oder was mir zu dem Menschen, zu dem Künstler, zu der Künstlerin einfiel und so weiter. So dass dann meine Galeristin damals, mit der ich übrigens auch immer noch ein bisschen in Kontakt stehe, was sehr, sehr schön ist, mich mitgenommen hat, weil sie gemerkt hat, ich kann einfach gut labern und zwar auch auf Englisch. Und ich meine, das war wirklich Luxus, ne? Leute, in einem Dezember, ich weiß noch, Anfang Dezember war das, 2 Wochen Art Basel Miami Beach. Das hört sich so dekadent an und so war es auch. Und diese wunderbare Galeristin, großzügig, erstmal eine Woche waren wir tatsächlich und haben da einfach quasi Urlaub gemacht und haben halt so erste Seilschaften angebahnt mit irgendwelchen Sammlerinnen und Sammlern und so weiter. Und dann haben wir unsere kleine Ausstellung auf dieser Messe aufgebaut und waren abends immer eingeladen auf irgendwelche Partys. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ey Leute, wirklich, Ocean Drive, Miami Beach, South Beach, auf irgendwelchen Poolpartys von so Hotels und so weiter.
Und da hast du einige Promis
getroffen. Ich habe einige Promis gesehen, unter anderem einen, wo viele Menschen sagen, warum hast du damals nichts getan? Du hättest ihm doch einfach nur ein Bein stellen müssen oder wie auch immer. Also, dass er einfach nicht mehr richtig laufen kann oder auf die Nase fällt oder wie auch immer. Also jedenfalls haben wir da wirklich spannende KünstlerInnen vertreten. Und auf einmal kam, man nennt das immer Koje, also kam in den Raum, also da, wo unsere Kunst ausgestellt war, ein großer Mann mit orangenen Haaren, sicherlich einem teuren Anzug, aber der sah so schlecht sitzend aus, es sah furchtbar aus, mit einer riesigen Entourage an Leuten, kann man sich heute in Corona-Zeiten gar nicht mehr vorstellen, weil so riesig war dieser Space gar nicht, ne, wo wir da waren. Und hat sich dann auch interessiert und ich habe dann auch mit dem geredet. Ich habe den überhaupt nicht erkannt am Anfang, gar nicht. Wusste nicht, wer das ist. Ich dachte nur, ich finde den wahnsinnig unsympathisch irgendwie. Und also schrecklich, was hat er denn für gelbe Haare? Und was hat er denn für eine merkwürdige rosane Haut und so? Und dachte dann, nein, Sandra, komm, jetzt arbeite irgendwie an deinen irgendwie sympathisch oder nicht sympathisch. Sei jetzt mal hier ein bisschen sachlich, gib auch diesem Mann eine Chance. Aber der trat halt auch unglaublich selbstgefällig und arrogant auf mit so einem ganz breiten texanischem Englisch und so furchtbar.
Wir wissen jetzt schon, wer es ist.
Das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Also und dieser Typ samt seiner ganzen Sippschaft ist dann irgendwann auch gegangen und meine Galeristin sagte, ich verstehe das nicht, dass der so bekannt und beliebt ist hier in Amerika. Und ich so, ja, wer war das denn? Ja, Donald Trump, dieser Medienmogul, dieser Medienfritze irgendwie. Und ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Und als Trump dann bei 16, 17 oder angefangen hat, seinen Wahlkampf zu machen und eben auch in unseren Medien aufgetreten ist und ich ihn auf einmal wieder gesehen habe, da erst habe ich mich daran erinnert, dass ich mit diesem Typen einfach schon mal gelabert habe, ne? Und dass ich einfach versäumt habe, keine Ahnung, irgendwie zu verhindern, dass dieser Mensch Präsident der Vereinigten Staaten wird. Also so. Also es ist echt absurd. Also so wie... Nee, das ist jetzt zu fies. Aber so wie er karikiert wird auch oft, der sieht aber echt so aus. Also es ist Realität. Die Karikatur ist in dem Fall Realität.
Du bist ja eine sehr leidenschaftliche Arbeiterin. Oder ich glaube, du bist eine Frau, die sich mit ihrem Beruf wirklich sehr, sehr verbunden hat. Mhm. Also der Beruf ist dein Leben, oder? Mhm.
Nö. Also würde ich überhaupt nicht so sehen. Also ist ein großer Teil meines Lebens. Aber wenn ich jetzt an die Nicht-Corona-Zeit denke, aber selbst jetzt in der Pandemie-Zeit, ich treffe Menschen und ich vernetze Menschen. Also ich würde eher sagen, dass das mein Leben ist.
Aha.
Also ich gucke, ich reise rum, ich verbinde selbst, bringe ganz viele junge KünstlerInnen, also entweder die aus der Theatergruppe erwachsen sind oder auch die bildende Kunst studieren, also Malerei studieren, mit irgendwelchen Leuten zusammen. Es ist auch angedacht, auch mal wieder mit erwachsenen Menschen irgendwelche Projekte zu machen und so weiter. Also ich tummel mich halt irgendwie in Düsseldorf, in Bochum, in Hamburg, in Berlin. Ist interessant, ne? Düsseldorf, das Ruhrgebiet, Köln auch, klar. Hamburg und Berlin. Komischerweise fehlt so ein bisschen München.
Der Süden.
Bin da gerne so und interessiere mich auch, aber da gibt es halt irgendwie komischerweise nur einen Menschen, den ich kenne im Theaterbereich. Finde ich interessant.
Ja, es ist ein bisschen wie eine eigene Welt da unten. Ja. Ich habe ja auch da 4 Jahre Theater gemacht und München steht so für sich ein bisschen. Bayern drin, voll. Aber in Bayern selber ist außer in München nicht so irre viel los. Also jetzt auch als Künstlerin oder Schauspielerin fand ich das Umland ist wirklich herrlich, wenn man Eisbaden will, Bergwandern,
Seebaden.
Ne? Ja gut, es gibt noch Nürnberg natürlich, aber...
da ist sonst so irgendwie nichts, ne?
Ja. Ach, da tun wir denen jetzt bestimmt aber auch ganz unrecht, Sandra.
Tun wir denen total unrecht. Vielleicht ist es auch der Standort. Also wenn es schneller mit dem Auto zu erreichen wäre. Also so ähnlich so eine 6 Stunden Autofahrt wie Berlin oder so eine 4 Stunden oder 3 Stunden Autofahrt wie Hamburg.
Ah, ich glaube, das auch ist häufiger. Es irgendwie gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass
it's an island. It's ja, ein geschlossenes bisschen schon, Island.
Aber ich auch ganz, ich mag das wahnsinnig gerne und ich fand, es gibt in München eine ganz eigene Subkultur und eine ganz eigene Kultur, die aber sich jetzt von der westfälischen oder der preußischen wirklich sehr, sehr unterscheidet. Da gibt es zum Beispiel, ich war da manchmal in so Kneipen, da gab es Stanzl.
Was ist das?
Ja, was ist das? Da sind
Stampfkartoffeln, nein.
Nee, unglaublich begabte, ja, so ein bisschen wie so Stand-up-Comedians,
ach so.
Die das aber mit so Musik, die verbinden das mit so Musik, die sitzen da mit so einer Ziehharmonika-Quetsche, sagt man hier in Köln. Und
also schon auch so ein bisschen traditionell dann oder so. Ein
bisschen politisches Kabarett, aber präsentiert auf eine ganz, ganz eigene Art und Weise.
Okay.
Dass ich wüsste nicht, wo das Pendant dazu in Berlin sein sollte oder in Köln oder hier in Düsseldorf. Es ist aber eine ganz eigene und sehr reiche Welt, die sich aber irgendwie doch deutlich vom Rest unterscheidet, meiner Ansicht nach.
Okay.
Ist aber jetzt wirklich eine ganz intuitiv geäußerte und auch sehr oberflächliche Beobachtung vielleicht, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Zufall, wenn man...
Ja, es ist ein total interessantes Beispiel. Was ich mir vorgenommen habe, was ich entdecken möchte, also wenn man hoffentlich irgendwann geimpft ist und ein bisschen freier wieder durch die Gegend fahren kann, weil das ist eigentlich das, was mir in meiner durchaus privilegierten Situation, aber was mir halt fehlt. Ich möchte Österreich interessanterweise ein bisschen entdecken. Ich möchte Wien entdecken, ganz viel. Und gar nicht so sehr die tradierten großen Häuser, sondern vielmehr, was da so an Off-Theater passiert. Also das würde ich gerne kennenlernen und ja. Also Österreich habe ich mir vorgenommen.
Hast du dir vorgenommen? Reisen, echt.
Ja, ach, Reisen.
Mein Gott, ist das wirklich...
Also du musst ja eins bedenken, Mareide, wir sind hier in Düsseldorf und wir sind ein bisschen näher sogar an Paris dran als an Berlin. Ne? Aber wir können jetzt gleich nicht unten in mein Auto steigen und einfach mal kurz mal nach Paris fahren. Ich kann auch eine coole Absteige da.
Super. Hat alles schön. Zu, leider.
Hat alles zu und wir kommen noch nicht mehr über die Grenze. Und das ist halt entsetzlich.
Ja, es müsste irgendwie besser werden.
Genau.
Kaum noch
auszuhalten. Also du siehst, Mareile, wir haben ein wunderbares Gespräch geführt, aber weil ich habe ganz wenig in meiner Handtasche. Ich habe alles irgendwie im Gespräch.
Das war die Tasche ignorierende Taschen-Podcast.
Genau, die Handtasche.
Die Tasche liegt hier zwischen uns, ein unschuldiges, schwarzes Ledertäschchen.
Ja.
Ganz ignoriert und wirklich, ich hoffe, jetzt hat sie keine Profilneurose,
nö.
Sandra. Muss ein bisschen pflegen.
Sollen wir jetzt mal weiter Sekt trinken oder so?
Jetzt trinken wir weiter Sekt.
Alles klar.
Vielen Dank, Sandra, für
sehr,
das
sehr
Gespräch.
Sehr gerne. Mareile, danke
Macht's
für die
gut.
Einladung.
Tschüss. Ciao.